Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Lulu hat nie so getrunken, wie viele von uns getrunken haben. Ab und zu ein kleines bisschen. Aber jedes Mal stört es sie, was mit ihr passiert, wenn sie es tut. Sie will Nüchternheit, aber fühlt sich nicht im Recht, sich als trockene Alkoholikerin zu bezeichnen oder anderen ihre Rituale kaputt zu machen. Irgendwann gibt es einen Schluck Sekt, der ihr zartes Nein zerstört. Wir reden mit Lulu über ihren Prozess der Nüchternheit, über das Bedürfnis nach klaren Grenzen, das nicht so leicht verschwindet, auch wenn man verstanden hat, dass Sucht keine klaren Grenzen hat. Wir reden über Moral, über Scham und Stigma und ab wann man sich Alkoholikerin nennen darf. Und darüber, wie sich ein zartes Nein in ein starkes Nie wieder verwandeln kann. Hi Lulu!
Hello Lulu!
Welcome back!
Dankeschön.
Du warst schon mal bei uns. Und zwar, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, im Oktober 2021
warst du da.
In Folge 57. Ja, als wir noch alle klein waren. Und noch nichts wussten. Ja. Und jetzt hat sich bei dir viel verändert, hast du gerade gesagt, auch innerlich. Und genau deswegen haben wir gedacht, wir reden noch mal. Was hat sich alles verändert?
Also in meinem Leben hat sich einiges verändert, weil ich ein Kind bekommen habe. Als wir aufgenommen haben das letzte Mal, war ich auch schon schwanger, ganz, ganz frisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon wusste. Es müsste genau, wahrscheinlich war es zur Empfängnis.
wir waren dabei.
Genau, meine Tochter ist jetzt ein bisschen über 1,5 Jahre alt. Und man trinkt ja in der Schwangerschaft möglichst nicht. Und wenn man dann stillt, ich habe auch gestillt, danach auch nicht. Und das war so eine Zeit, wo Alkohol kein Thema, oder doch, Thema ist es natürlich, aber ich es nicht getrunken habe. Und man sich halt auch viel damit beschäftigt. Wie du mir immer sagst, die perfekte Ausrede, beziehungsweise die einzig für jeden annehmbare Ausrede, nicht zu trinken, schwanger sein oder stillen. Und jetzt danach, aber nach dem Abstillen, geht das Ganze halt weiter mit dem Alkohol. Trinkt man nicht? Was sagt man zu feiern? Was sagt man zu sich selbst? Weil man eigentlich wieder dürfte, in Anführungsstrichen. Also das ist so das, was im Äußeren ist oder das, was sozial passiert. Und was sonst passiert ist, also wir haben unsere Folge aufgenommen vor ein bisschen mehr als 2 Jahren und damals war ich noch absolut im Prozess zu finden, wie ich zum Trinken und wie ich zum Nicht-Trinken stehe. Das ist es. Und ob meine Art des Nicht-Trinkens reicht, um zu sagen, ich bin sober oder ich bin eine ehemalige Alkoholikerin oder ich bin Alkoholikerin oder ich bin trockene Alkoholikerin. Also was passt zu mir? Und das haben wir auch schon beim letzten Mal besprochen. Aber ich bin mir dessen irgendwie, ich habe ein bisschen mehr Frieden damit geschlossen. Beziehungsweise bin mehr empfinden oder mich empfinden in diesem Fragekontext so. Und es gab damals unter dem Instagram-Post zur Folge, gab es 1, 2 Kommentare, die sowas in der Richtung gesagt haben, was soll das, warum ist die bei euch im Podcast, die trinkt doch sogar noch oder die ist doch nicht wirklich sober. Und das hat mich total getroffen, beziehungsweise es hat mich traurig gemacht und es begleitet mich eigentlich bis heute. Ich weiß es ja noch, ich sage es jetzt auch. Hat alles auch wieder damit zu tun, gehöre ich zu so einer Community oder nicht? Ja, was darf ich über mich sagen? Sehr lange Antwort.
Genau, wir hatten das damals in der Folge, da ging es so ein bisschen darum, dass du irgendwie in diesem Prozess bist und ab und zu ein bisschen Alkohol trinkst, ne? Und wir haben ganz viel über emotionale Nüchternheit gesprochen und darüber, sich selbst die Wahrheit über den Konsum zu sagen, glaube ich, wenn ich das so richtig erinnere. Und diese Kommentare, ich weiß, ich erinnere mich auch, dass da, also auf jeden Fall an einen Kommentar, ich kratze den jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber ich erinnere mich auch an einen Kommentar. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir dann nochmal reagiert haben oder so. Also erstmal kann ich das total nachvollziehen, dass sowas trifft. Wir haben das ja auch manchmal sehr selten, aber manchmal kommen Kommentare, die können ganz schön treffen, weil die irgendeine Unsicherheit nochmal explizit machen und einem nochmal so vor Augen führen, auch wenn das eine Person ist, die vielleicht, ich meine, in dem Fall würde ich jetzt nicht sagen, dass die Person sozusagen böse Absichten hatte. Manchmal gibt es auch Kommentare, wo man sagen könnte, ja, da hat jemand eine böse Absicht. Aber wo jemand sozusagen auch sein eigenes Zugehörigkeitsgefühl verhandelt und es sozusagen auf eine Art und Weise nach außen trägt, die ja, abgrenzend, ausgrenzend, ja auch sein will, ne? Also es war ja ein Kommentar, der gesagt hat, na, du gehörst hier nicht dazu. In einem Kontext, wo wir genau über diese Unsicherheit gesprochen haben, wie ist das, dazu zu gehören oder nicht dazu zu gehören, darf ich mich dazu zählen? Und dann kommt halt jemand, der sagt, ja, nö. Und das ist halt schon hart. So, also ich kann das verstehen, dass das dich trifft.
Ich glaube auch nicht, dass das böse gemeint war. Ich kann auch verstehen, dass man versucht, das zu schützen, was vielleicht auch gerade im Aufbau ist, seit wenigen Jahren erst, dieses Selbstverständnis, auch ein Selbstbewusstsein von der Gemeinschaft. Und irgendeine Grenze muss es ja oder muss es geben, selbst wenn es jeder für sich selber definiert. Also das jetzt nur am Rande. Ich finde eigentlich gerade die Inklusion, wie nennt man das? Wie offen diese Gemeinschaft ist, total schön. Und also nach all dem, was ich von AA gehört habe, dass dass die Schwelle total niedrig gehalten wird, dass man sich traut, zum Beispiel zu Meetings zu gehen. Ich eigentlich super sympathisch und auch nur, wie gesagt, das ist ein Kommentar. Das geht auch gar nicht um den Kommentar, sondern es geht darum, dass das mich gejuckt hat. Es gibt andere Kommentare auch im Leben, da denkt man sich, pff, ja, die Person weiß halt nicht Bescheid. Es ist interessant zu betrachten, warum gerade das mich dann beschäftigt hat und auch lange beschäftigt hat. Ja, und wir haben viel über Scham gesprochen, Scham im Zusammenhang mit dem Alkohol. Und das ist auch etwas, wo ich lange dachte, das sind zwei getrennte Dinge oder dass ich das so rein mir und meiner Persönlichkeit zugeschoben habe, also Scham und Alkohol waren verbunden, aber ich habe nie gesehen, dass das vielleicht sogar wirklich untrennbar verknüpft ist und ein Thema ist und dass das eigentlich der Grund ist, warum ich sage, also das war das große Problem und so groß, dass ich das nie wieder haben will. Das habe ich jetzt erst wirklich gerafft.
Das war das große Problem. Was genau war das Problem? Dass du dich geschämt hast, wenn du getrunken hast? Oder die.
Dass ich schamhafte oder für mich schamhafte Dinge gemacht habe, dass ich Dinge gemacht habe, die mich im Nachhinein, ja, interessant, nee, die Scham ist das, was danach kommt, dass ich Dinge gemacht habe, wo ich sage, die vertrete ich als Mensch nicht. Und im Nachhinein betrachtet, warum? Was bringt mir das jetzt? Was hat es mir in dem Moment gebracht? Und wo ich halt, ja, lang mit mir gehadert habe, kommt die echte lustige Person halt raus, wenn ich trinke, die so viele Leute auch mögen, diese ultralockere Persönlichkeit. Und also die Scham beinhaltet nicht nur das, was ich gemacht habe, wenn ich getrunken habe, sondern auch eine Scham darüber, dass ich vielleicht sober nicht so lustig bin. Also es hat viele Ebenen von, ah, muss ich trinken, um attraktiver Mensch sozial zu sein, über Sozialangst zum Beispiel auf Partys zu kommen. So, dann darf ich mich zusätzlich auch noch dafür schämen, dass ich ansonsten langweilig bin, keinen guten Smalltalk führe, nicht total witzig flirte und schlagfertig bin. Und all das, dass dieser Teil von mir, ich nenne es jetzt mal alles um den Begriff Selbstwert, sich am Alkohol langhangelt, nennt man das, dass er sich daran abarbeitet und am Trinken so. Und dass ich das eigentlich in keiner anderen Situation habe, dass es ausschließlich damit zu tun hat. Mit trinkenden Situationen. Da könnte man ja, also es ist so recht offensichtlich, aber bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, so, ja, ich darf gerne sagen, es hat was mit dem Trinken zu tun und das ist mein Grund, warum ich nicht trinke und das ist so richtig ein Grund, den ich feiern kann und wo ich mich, also das, jetzt so auch ins Positive rein, so ich identifiziere mich ganz doll damit. Und ich finde darin meinen Anker zu sagen, yay, nie wieder trinken. Und ich glaube, das hat mir lange gefehlt, so dieses, okay, ich habe nicht, keine Ahnung, ich brauchte keine Lebertransplantation, ich bin im Alltag klargekommen, ich habe nicht all meine Freunde verloren oder meinen Partner geschlagen, so und deswegen möchte ich nicht mehr trinken, sondern so, das hilft mir zumindest. Ich habe meinen Hook gefunden.
Das ist ja auch also ein ganz toller Grund. Also ich weiß nicht, was an dem Grund irgendwie zu wenig sein sollte, ne? Also wenn man sich das mal so überlegt, das ist ja also wenn man trinkt, um sich selbst entkommen zu wollen oder sich nicht mehr zu fühlen, weil darum geht's ja, ne? Dass man ist ja nicht, du bist ja nicht wirklich schlagfertiger oder lustiger oder weniger lustig, wenn du nicht trinkst. Also ich habe da nie einen Unterschied wahrgenommen sozusagen, ne? Das ist ja alles nur innerlich. Das ist ja so, du machst dich ja nicht irgendwie witziger, sondern du betäubst halt dein eigenes Selbstempfinden und kannst es deswegen halt ignorieren. So, und das ist ja das Thema. Und wenn man das versteht, dann ist es ja auch der logische Schluss, dass man dann auf das Trinken verzichtet, weil wenn es darum geht, dann ist es Trinken, dann muss es halt weg. So, wenn man ehrlich zu sich selbst sein will. Und ich finde, das ist eine sehr gute Entwicklung, dass die Leute, also dass die Schwelle so sinkt bei gewissen Leuten. Also ich meine, das ist noch nicht so viel, also es sind noch nicht so viele, aber ich merke das in letzter Zeit immer mehr, dass halt immer mehr Leute kommen und zuerst so Berührungsängste haben mit dieser Community, weil sie glauben, sie sind noch nicht verzweifelt genug, es ist noch nicht schlimm genug, sie haben noch nicht genug getrunken, aber sie haben halt schon für sich eigentlich genug Gründe. Sie denken halt bloß, die reichen nicht. Und das ist eigentlich ein mega gutes Zeichen, weil das heißt, dass wir halt dem Alkohol gegenüber immer kritischer werden, offensichtlich. Und eben dieser Selbstbetäubung. Also das ist eigentlich total super, dass es sich so entwickelt. Und es gibt ja auch keinen, der entscheidet irgendwie. Also, ne, so die Gatekeeper gibt's ja nicht. Das kann niemand sagen. Also auch bei AAA nicht. Kann niemand sagen, irgendwie, du gehörst hier nicht rein. Das entscheidest du ganz allein.
Ist das wirklich so?
Ja, das ist wirklich so. Das steht in den Traditionen. Das ist die dritte Tradition. Die einzige Zugehörigkeit zur Mitgliedschaft ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Und das ist, mehr brauchst du nicht. Du kannst auch weiter trinken. Nur der Wunsch zählt.
Du kannst auch besoffen im Meeting sitzen.
Wirklich?
Genau, du kannst auch betrunken im Meeting. Ja, natürlich. Die Regel ist, dass man dann nichts sagen darf oder dass empfohlen wird, dass man nichts sagt. Also die Regeln sind ja generell sehr, sehr lax sozusagen, auch aus Überzeugung bei AA, ne? Weil sich halt alle abgeholt fühlen sollen. Und natürlich gibt es einzelne Individuen, die dann sagen, also möglicherweise, ne, die dann sagen, das ist ja irgendwie voll der Witz und so. Aber ich habe es persönlich noch nie erlebt, dass in einem Meeting irgendjemand zu irgendjemand anders gesagt hat, bei dir war es aber noch nicht schlimm genug. So. Was soll das auch? Und wenn das jemand sagt, das hat ja nur was mit der Person selber zu tun. Dass sie halt Kategorien braucht, weil sie sich dann sicher fühlt. So.
Das, was halt interessant ist, ist genau die andere Seite. Dauerbrenner-Thema. Also nicht die Sober-Community, sondern
die anderen.
Alle anderen um einen rum. Es war kurz nach dem letzten Podcast, wie gesagt, ich war super neu schwanger und wir waren bei einer Hochzeit und wir haben das noch niemandem gesagt, weil wir selber irgendwie noch mit der Verarbeitung dieser Neuigkeiten beschäftigt waren und das war total eindrücklich, weil ich natürlich absolut nicht trinken konnte und auch sowieso wollte und um mich rum alle Leute sehr, sehr viel getrunken haben und mich dazu animiert haben zu trinken. Die ganze Zeit, den ganzen Abend und das ganz süß gemeint, die wollten, dass ich Teil ihrer Community bin und das war ich halt in dem Moment nicht, weil ich halt Wasser und Apfelschorle getrunken habe und ich habe, um die Leute zu beruhigen, ich habe am Ende gesagt, und das war das erste Mal, dass ich sowas gesagt habe, ich bin trockene Alkoholikerin, was aber interessanterweise nichts gebracht hat.
Nicht mal das, das ist normalerweise Wahnsinn. Ist das so der letzte Hammer, den man noch rausholen kann, wenn man schon zehnmal gefragt wurde. Genau.
Komm, ein Glas.
Was, wo war das? War das in Bayern?
Das war in Köln.
Ich weiß nicht, sagt man das so ähnlich. Ja, das sagt man so. Ich kann das selber gar nicht. Aber die haben das dann nicht ernst genommen? Also die haben denen nicht geglaubt oder denen war es egal?
Das ist eine total gute Frage. Ich kannte die Leute natürlich auch schon. Die haben das vorher noch nie von mir gehört.
Ja, vielleicht haben die gedacht, das ist jetzt sozusagen, vielleicht haben sie es für einen Scherz gehalten oder für so ein Haha, lass mich in Ruhe.
Ich glaube,
so, die Option besteht natürlich.
Ich glaube, das ist eigentlich egal, was ich gesagt habe. Es geht am allermeisten darum, dass man sich zusammengehörig fühlt. Und ich schreibe das jetzt gar nicht irgendwie Trinkern oder Nicht-Trinkern zu, sondern das ist unser Bedürfnis als Menschen oder eins von unseren Grundbedürfnissen. Man möchte sich im anderen sehen, man möchte irgendwie Dinge teilen und dadurch sich verbunden fühlen. Und in dem Moment wo man getrunken ist, ist das halt, das ist das, was im System fast alles überschreibt. Und dann, was findet man sonst, was gemeinsam ist? Vielleicht tanzen. Man kann noch nüchtern und sober, nüchtern und betrunken zusammen tanzen. Ich glaube, das ist vielleicht was, was man auch noch als verbindend betrachten kann. Ja, aber in dem Moment gibt es sonst nichts, weil auch die Unterhaltungen ins Leere laufen auf beiden Seiten. Ich habe zum Beispiel gemerkt, so die Sätze, die ich spreche, sind viel zu komplex für viele Leute. Ich wurde einfach nicht verstanden. Und die Leute wenden sich dann verwirrt ab. So, okay, die gehen dann einfach.
Das ist so
Ja.
traurig.
Weil it's true. Ja.
Wir müssen echt so Partys organisieren für Sober-Leute, die noch komplexe Sätze bilden können. Mit verschiedenen Objekt- und Substantivkonstruktionen, vielen Kommata und so.
Ja, und ich, was ich persönlich sehr schwierig finde, ist auch seitdem mein eigener Umgang mit Leuten, die trinken, weil ich das nicht möchte, das per se zu problematisieren oder sogar zu pathologisieren, was andere Leute da machen. Es ist
Ist aber eine
natürlich,
Versuchung, ne?
das ist absolut und das,
Ja, ist so.
auch
Meiner
das
Meinung
ist
nach auch oft
nicht
total
leicht.
gerechtfertigt. Ja.
Ja.
Weißt du noch, als wir da neulich bei dem, neulich irgendwann letztes Jahr im Sommer, saßen wir da in der Kollwitzstraße beim Eisessen und da waren so Aperol
Ja.
Spritzmütter. Weißt du das noch?
Richtig krass.
Ich habe die so hart verurteilt. Also jetzt nicht zu denen in their face oder so, aber das war auf jeden Fall ein Ding.
Babys im Wägelchen und ja, das fällt schwer. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, das innerlich zu machen und halt so doll nach außen zu tragen. Aber selbst nach innen ist auf jeden Fall abgrenzend und trennt. Also es ist total trennend. Und selbst wenn jemand eine Freundin mir gegenüber sitzt und einen Wein trinkt oder ein Bier, irgendwie, das ist tatsächlich, auch ich möchte mich verbunden fühlen. Vielleicht durchs Nicht-Trinken und oder auch ein Verstehen dessen, was eigentlich passiert. Also, das ist dieser Prozess ist beidseitig, wie man sich miteinander verhält. Sicher auch ein Thema mit trinkenden PartnerInnen. Ja, dieser Podcast darf nicht in Bayern ausgestrahlt werden.
Oh, wir haben viele bayerische HörerInnen.
Nee, weil ich gerade gegendert habe. Ah, du auch. Okay.
Ach so, ah ja, ist es auch für uns verboten, für die Medienschaffenden? Ich dachte nur in Behörden oder in der Schule.
Wir werden einfach, das wird jetzt so eine Zensur wie in China, dass bestimmte Sachen geblockt werden, die außerhalb von Bayern sind, damit die Bayern nicht dem, die BayerInnen nicht dem Gendern ausgesetzt sind. Das könnten die nicht
Das Geilste ist ja,
ertragen.
dass die behauptet haben, es ginge um die Verständlichkeit der Sprache, dass man die schützen müsste.
Ja.
Und da denkt man sich so, haben die schon mal irgendein Formular von irgendeiner deutschen Behörde gelesen? Von wegen Verständlichkeit? Also, das ist so krass.
Das Gendern ist da nicht das
Nee.
Problem. Ich wollte noch mal was zu diesem Komplex aus kritisieren, also Trinkende kritisieren oder auch zum Teil pathologisieren. Und ich finde das total komplex, weil auf der einen Seite würde ich auch sagen, mich stört das auch oft oder ich sehe das auch zum Beispiel, wenn es Eltern unterwegs sind und Aperol Spritz trinken, der Vater das Baby um den Bauch geschnallt hat und dabei ein Bier trinkt, all diese Sachen, ich sehe das auch und denke mir, fuck, ey, lass das. So. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Problem, dass gerade Eltern und insbesondere Mütter, aber generell ja alle Menschen, die problematisch trinken, gleichzeitig ja auch total stigmatisiert und abgewertet werden. Ne? Also, und diese moralische Wertung, die wir in Bezug darauf haben, ob wir das Trinkverhalten von anderen Menschen in einer bestimmten Situation als sozial verträglich ansehen, das ist ja, und die Personen aufgrund dessen abwerten. Das ist ja letztendlich der Kern von Stigmatisierung. Und das macht es natürlich Menschen schwerer, dann darüber zu sprechen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich eine große Masse an Menschen, die, ich sag mal, normalisiert angepasst trinken, aber eben nicht sehen, dass dieses Trinkverhalten oder auch diese Glorifizierung und die Normalisierung, die sie damit ja auch betreiben, dass das eben auch ein Problem ist. Und ich finde, das ist manchmal eine schwierige Gratwanderung. Also wir hatten das jetzt auch gerade, haben uns mehrere Leute auch geschrieben, ob wir nochmal über das Interview sprechen können, das Till Schweiger bei Hotel Matze gegeben hat. Und wir hatten schon mal eine Folge zu Till Schweigers Stern-Interview. Und jetzt eben war ja nochmal bei Hotel Matze, ich habe die Folge selber nicht gehört, weil ich auch dachte, ich weiß nicht, ob ich das mir jetzt geben will. Und ich denke auch gleichzeitig so, ja, wäre für mich auch ein Problem, wenn wir jetzt in so einen Modus verfallen, in dem wir irgendwie jetzt, keine Ahnung, Till Schweiger bashen dafür, dass er in diesem völlig, also ja, in diesem sehr normalen Denial auch ist, dass mit einer Alkoholerkrankung auch häufig einhergeht, aufgrund auch von Stigmatisierung. Ich würde auch sagen, dass es häufig eben auch nicht nur die Erkrankung selbst, die das macht, sondern eben die Reaktionen des Umfelds. Und jetzt, also er ist ja einer von uns, auch wenn er es quasi nicht will. Und das, ja, also und das ist sozusagen ein Stadium, das kennen wir auch alle irgendwie oder die meisten kennen dieses Stadium, in dem er gerade ist und dass er das jetzt öffentlich, dass er das öffentlich verhandelt, ist halt ja auch wieder eine eigene Tragik. Und ich kann auf der anderen Seite das total verstehen, dass gerade Menschen, die eine Abhängigkeitserfahrung gemacht haben, das unfassbar schwierig finden, sich das anzuhören, das auch unfassbar schädlich finden für den eigenen, also für die Sache auch, ne? Also dafür, dass man dann irgendwie in sich das eingesteht und Hilfe sucht und so. Und dass man sich natürlich eigentlich wünschen würde, dass Till Schweiger sozusagen mit als strahlendes Beispiel sozusagen vorangeht und anderen zeigt, wie es sein kann und nüchtern wird und so, dass diese ganzen Wünsche irgendwie da sind, auch vielleicht in der Community. Und er das aber nicht bedient. Und das gehört halt aber auch zu der Tragik und zu den Widersprüchen, die auch diese Erkrankung mit sich bringt. Und deswegen meine ich, das ist ja komplex. Und gleichzeitig nervt mich das auch tierisch, wenn diese Botschaften so mit so einer, auf so einer großen Plattform in der Welt sind. So.
Das ist halt das Ding.
Entschuldigung, darf ich kurz fragen, was hat er in dem Interview gesagt? Bin gar nicht im Bilde. Also was ist die Kontroverse?
Er ist halt, Fremddiagnose immer schwierig, aber er checkt alle Boxen, was schon ziemlich weit fortgeschrittener Alkoholismus, wie der so aussieht. Also, und er hatte ja diesen Skandal, weiß nicht, irgendwie letztes Jahr oder so, wo verschiedene MitarbeiterInnen ihn angezeigt haben, dass er am Set irgendwie rumpöbelt, besoffen ist, Leute missbraucht, irgendwie verbal ausfällig wird und so weiter. Und daraufhin hat er dann sich auch in so eine eine Therapie, glaube ich, begeben. Und wurde halt, also er wurde im Prinzip von der Öffentlichkeit als Alkoholiker gelabelt, hat sich dann in Therapie begeben und eben über seinen Alkoholismus angefangen, öffentlich zu sprechen. Und hat halt gesagt, ich habe gar kein Problem, ich habe es jetzt unter Kontrolle. Also er propagiert letztendlich das kontrollierte Trinken. Er ist in diesem Stadium, wo er sich sagt, so ja, das war jetzt schon alles ein bisschen viel, aber ich habe es jetzt gecheckt, ich bin in Therapie und mein Therapeut zeigt mir, wie ich 2 Gläser Wein am Tag trinke oder 4 und das ist alles in Ordnung. So. Also Bullshit letztendlich, wissen wir alle, haben wir uns alle erzählt oder viele, die meisten. Und das ist halt so ein Skript, was so das kleine Einmaleins des Abhängigkeitsprozesses irgendwie ist. Nur ihm hören halt irgendwie Millionen Leute zu. Und dieses Stellinterview, das war halt schon, also schmerzhaft einfach für uns. So. Ich habe gelernt, irgendwie das Zitat war so, ich habe gelernt, ich muss besser aufpassen.
Genau, ich darf nicht mehr die Kontrolle verlieren.
Genau. Also er möchte gerne weiter trinken, aber er weiß, er darf nicht mehr die Kontrolle verlieren. Also genau dieser Brainfuck, den so viele Leute so viele Jahre lang machen, weil sie nicht aufhören wollen. Und ich denke mir so, ja, das stimmt schon, dass es halt tragisch ist und dass er einer von uns ist und dass eigentlich er auch so behandelt, mit Nachsicht behandelt werden sollte. Aber er ist halt auch eine Person öffentlichen Lebens. Ja. Er ist saumäßig reich und hat halt Zugriff auf all die Ressourcen, die viele Leute auch nicht haben. Und das bringt schon auch
irgendwie. Ja, zum Beispiel ein Arzt, der ihm sagt, was er hören will.
Zum Beispiel Herr Dr. Ja, Blomfeld oder wie hieß der Typ?
Holzbohr heißt genau. Der Blomfeld. ja, er hat das, er zitiert da auch in diesem Stern-Interview und es gibt auch so, ich glaube, es gibt auch eine Podcast-Folge, da wurde uns auch schon mal was von rübergeschickt irgendwie, wo er auch mit seinem Arzt irgendwie so ein renommierter Suchtmediziner angeblich, der eben ja ihm das alles genau erklärt. Und das ja im Grunde Dinge da erklärt, bei denen, ich sag mal, ein Großteil der Community dann doch sehr skeptisch wird, ob das Hand und Fuß hat.
Zum Beispiel, dass man erst abhängig ist, wenn man einen Leberschaden hat oder so.
Und ne, das ist natürlich, also da ist sozusagen dieser Fame auf der einen Seite, klar, hat er Ressourcen, ne? Und man kann sagen, ja, der hat vielleicht auch nur so eine Art Vorbildfunktion oder so, dem hören viele Leute zu. Und gleichzeitig ist er eben natürlich auch in einer Situation, in der in der öffentliche Meinung ja noch viel drückender ist als bei den meisten anderen Menschen. Ich meine nur sozusagen, also es war jetzt auch mein Beispiel, so um das nochmal zu sagen, dass es komplex ist, so, ne? Und ich finde es auch manchmal schwierig, eben, dass es, ja, mich stört das, so, mich stört das wirklich, auch mich stört das, auch wenn ich Leute sehe, auch wenn mich stören auch Betrunkene. So. Und gleichzeitig weiß ich eben auch, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, dass man trinken muss. Und man kann in die Leute nicht reingucken, ne? Also vielleicht sind die Aperol-Spritz-Muddis, ja, vielleicht strugglen die, ne? Und vielleicht haben sie aber auch einfach überhaupt gar kein Problembewusstsein und man denkt sich, boah, guck da doch mal hin, was machst du da? Also es kann halt beides sein und das macht es halt häufig so schwer, weil natürlich auch die meisten Leute, die problematisch trinken, versuchen es ja so aussehen zu lassen, als hätten sie kein Problembewusstsein.
Als hätten sie kein Problem oder kein Problembewusstsein?
Ja, beides. Warum sollte das denn ein Problem sein? Aber abends schreibt man sich in sein Tagebuch morgen nur noch 2 Gläser Wein.
Ich habe tatsächlich mein Problembewusstsein viel sorgfältiger versteckt als mein Problem. Also ich fand es nicht so schlimm, wenn Leute gedacht hätten, ich habe ein Alkoholproblem, das fand ich nicht so schlimm, wie wenn Leute gedacht hätten, ich mache mir Sorgen. Deswegen. Interessanterweise.
Ist auch spannend, man könnte ja auch, also das ist ganz klassisch, Dichter, Musiker und so weiter, so ein Alkoholproblem kann auch total romantisch sein. So, ich bin dem Wein verfallen. Das gehört, glaube ich, zum Künstlermythos ziemlich gut dazu. Ich glaube, dass dieser Ansatz von, also ob das jetzt AA ist oder halt auch, ich finde das was ganz Christliches, dieser Ansatz von Liebe als Grund, also ich strecke allen Menschen Liebe entgegen, hat da tatsächlich was für sich. Weil dieses, was du gerade gesagt hast, Mika, man kann in niemanden reingucken, gilt halt für alle, ich sag jetzt mal Seiten, obwohl es keine Seiten gibt, das ist Spektrum komplett. Aber genauso wie man niemanden sagen kann, okay, du trinkst einmal die Woche ein Glas Wein und denkst, du hast ein Problem, das ist so individuell. Wenn die Person ein Problem hat und die Krise kriegt, dann ist das eben so. Und auch Till Schweiger hat seinen Weg. Total tatsächlich schwierig, weil er eine öffentliche Person ist. Da sehe ich aber eher so, dass der Journalist, der ihn interviewt oder auch wie der Artikel danach geschrieben wird, das wäre eigentlich die Aufgabe, das einzuordnen und das, was Till Schweiger sagt, in den Kontext zu setzen oder zusätzliche Artikel dazu zu schreiben. Aus meiner Sicht, weil der Typ hat sein Ding am Laufen, aber wir, die Leute, die das publizieren, die Medien, haben die Aufgabe, das einzuordnen. Ist wahrscheinlich umso schwieriger bei jemandem, der medial recht viel Macht besitzt wahrscheinlich, der vielleicht sogar einen Journalisten platt machen kann. Weiß ich nicht. Ich meine, es gibt auch einige berühmte TrinkerInnen, die, obwohl eigentlich, also bisher, also ich Jenny Elvers kommt mir also medienwirksam in den Kopf, und Harald Junke. Und das sind zwei ganz andere Fälle, weil Jenny Elvers wurde im besten Fall noch bemitleidet, aber eigentlich gering geschätzt und ja, die ist gefallen in dem Moment. Und bei Harald Junke ist das halt, bis heute ist das das Standardbild für euer Leucht, euren Sitzen halt so, dass, wie leicht man das nehmen kann, gesellschaftlich. Dass es sogar lustig ist. Der leicht betrunkene Onkel auf jeden Federparty.
Das ist total schockierend, finde ich. Ich finde das so schockierend. Ich habe letztens noch mal irgendwas über Harald Junkel gelesen und der hat ja Korsakoff gehabt, der war im Pflegeheim. So viel hat er getrunken und die Leute finden das immer noch lustig. Wo ich denke, so, das ist bezeichnend einfach. So, wenn man das dann noch lustig findet. Dass jemand so sämtliche, also dass er einfach sich komplett zerstört hat und das immer noch irgendwie.
Wie viele Gesichter das haben kann. Also jetzt bei Til Schweiger kann ich mir gut vorstellen, dass es in Kreisen zum Beispiel von so einer Bro-Kultur, dass der Mann vielleicht gefeiert werden kann. So, dass der vielleicht, dass man den als mutig, Schrägstrich, stark bezeichnet. So, du findest deinen Umgang damit oder so. Weil er halt ein bestimmtes Männerbild bedient und das damit halt auch nicht angegriffen wird.
Es ist natürlich auch bezeichnend, dass es ihm jetzt darum geht, die Kontrolle zurückzubekommen. Ne? Ist halt auch ein, das ist ja was Männliches, der Kampf. Ne? Dieser Kampf, den, also was männlich konnotiert ist, logischerweise. Also dieser, der Kampf gegen etwas Übermächtiges und am Ende siegreich hervorgehen. Und siegreich hervorgehen heißt eben, die Kontrolle zurückzubekommen. Herr seiner Sinne zu sein und so. Und ja, wir haben echt in Deutschland, glaube ich, also wir haben eben eine Handvoll Leute, wo man sagen würde, ja, okay, die sind irgendwie, sind öffentliche Personen und die standen damit auf jeden Fall auch mal in der Öffentlichkeit. Ich meine, in den USA und in England sind es einfach so viel mehr. Also da wird ja auch sehr offen darüber gesprochen, dass jemand zu AA geht oder ne, Rehab ist ein total, ist halt ein, das ist ein Ding, das machen Leute. So. Und
Ja, das ist ein Teil des gesellschaftlichen
das,
Lebens. Das,
ja,
da kann man,
genau.
also man kann halt auch stolz sein darauf, ne? Die Leute sagen das halt auch mit Stolz, dass sie zu AA gehen und so. Und das versteht dann auch jeder. Das ist krass. Das ist schon echt ein Unterschied.
Hat auch Schattenseiten, ne? Also es gibt ja genug Jugendliche, zum Beispiel in den USA, die in so christliche Sober-Camps geschickt werden und da halt richtig traumatisiert werden. Und vor allem, weil sie halt
Ach,
mal,
echt?
ja, dann betrinken die sich auf einer Party halt, ich sag mal, bis zum Filmriss. Und dann werden die, also aus bestimmten Elternhäusern, dann halt in so ein Sober-Ding da geschickt.
Ja, die Troubled Teen Industry ist das, ne? Also ganz, also die, wo die. Die Troubled Teenager werden, also gibt es so Schulen, das ist eine ganze Industrie, wo dann Problemjugendliche abgeschoben werden in so, eigentlich so eine Art Gefängnis, so eine Mischung aus Bootcamp und Gefängnis. Auch super krass. Ich weiß nicht, ob da sozusagen Sobriety im Zentrum steht, aber sicherlich ist es sozusagen, ist der Substanzkonsum auf der anderen Seite eben ja auch total moralisch aufgeladen und es gibt eine ganz große Panikmache, dass Eltern dann eben auch, also da ist auch ein finanzielles Interesse da, dass Eltern richtig, richtig Angst bekommen, wenn ihre Kinder mal was konsumieren und dann werden die eben ja abgeschoben sozusagen. Ich finde auch dieses ganze Prinzip, dass wenn jemand straffällig geworden ist aufgrund von Substanzkonsum oder mit einem beteiligten Substanzkonsum, dass sie dann zum Beispiel zu AA geschickt werden. Finde ich ein komisches Konzept sozusagen, weil Selbsthilfe, da geht es ja letztendlich darum, dass man sich selbst hilft und nicht um sozusagen für den Staat Kosten zu sparen und die Leute, die es da ernst meinen, mit Leuten zu behelligen, die es nicht so ernst meinen, sondern ihre Stunden da absitzen müssen. Andererseits normalisiert es das halt, ne? Weil mehr Leute irgendwann schon mal in so einer Runde saßen. Das kann natürlich auch hilfreich sein. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ich habe mittlerweile so echt irgendwie Probleme mit TrinkerInnen, also mit aktiven TrinkerInnen. Und ich meine das gar nicht so nur bezogen auf jetzt Alkoholismus oder Sucht oder so, sondern auch so ganz weit gefasst, so Leute, die in einem gewissen Alter angekommen sind, also im, sag ich mal, im mittleren Alter angekommen sind. Und jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, eigentlich in dem Alter sind, wo sie so die Thought Leader des Landes stellen und aber nicht ihre Issues angucken. Und egal, was das jetzt ist, ne, auch wenn, also ob das jetzt Trinken ist oder was weiß ich, irgendwie arbeiten, kompulsiv daten oder so, die halt sich untherapiert lassen und immer wieder gegen die gleiche Wand rennen. Da gibt's ja viele Ausprägungen von so. Und ich merke, dass ich da immer rigider werde und immer unduldsamer. Und mir gefällt das nicht so. Also ich denke immer, ich sollte mehr Verständnis haben. Ich sollte mich besser daran erinnern, wie das bei mir war, dass es halt ein Prozess ist und dass es jeder in seinem Tempo macht und ne. Aber ich merke, je älter ich werde, desto unduldsamer werde ich damit. Weil ich immer so denke, was ist mit der Verantwortung? Übernimm Verantwortung für dein Leben so. Und ich glaube das total, dass jeder Mensch so diesen Ruf hört. Also egal, ob abhängig oder nicht. Ne, irgendwann, also jeder hat ja irgendein Issue, was schwer zu überwinden ist, wo man irgendwie sich, wo man durch Schmerz durchgehen muss, um das zu überwinden, so. Und das, da ist niemand ausgenommen, glaube ich. Und ich finde das immer schwieriger, das zu tolerieren, wenn Leute da jahrelang und immer weiter Schleifen drehen und so, wenn sie jenseits ihrer 20er sind.
Ich finde, das kann ja beides gleichzeitig wahr sein. Du kannst verstehen, also mit dem Kopf, dass man nicht reingucken kann, dass jeder seinen Prozess hat und du musst aber, ich finde, jeder kann sagen, ich habe keine Lust, mich mit solchen Leuten näher zu befassen und so weit wie möglich den Kontakt einzuschränken. Ich glaube, das, was du eigentlich ansprichst mit dieser Thought Leadership, und das ist so spannend, wenn man, wenn wir jetzt tatsächlich in einem Alter sind, wo viele Leute beruflich in Positionen angekommen sind, wo man sich denkt, oh Gott, ich war mit denen in der Schule und ich weiß ganz genau, wie die sind.
Und jetzt haben die Macht.
Der macht jetzt das? Ja. Oh mein Gott. Also nicht nur auch Leute, die man mag und lustig findet. Also das ist, ja, hat eine sehr witzige Ebene auch. Aber also die...
Ah, der Typ, mit dem ich früher besoffen über den Zaun hänge, ist jetzt
früher
Lehrer.
Früher Bierbong, heute CEO.
Oder heute Chemielehrer.
Lehrer, auf jeden Fall. Krass. und gleichzeitig spricht ja ein gesellschaftliches Problem an. Also, das sind die Probleme der Welt. Welche Menschen landen in Führungspositionen oft oder in auch also in sozialen Führungspositionen, Politiker und so weiter. Also ist ein unerschöpfliches, aber auch fast fruchtloses Thema. Wie viele Politiker gibt es, die sober sind? Auch spannend. Gab es sowas? Also auch in anderen Ländern?
Die sind halt heimlich sober.
Der, wie hieß der Kanzlerkandidat von der SPD? Ist der Martin? Martin Schulz!
Der ist sober, soweit
ich weiß, ja.
Aber offen auch?
Der ist
also
sober?
So mit,
ja, sonst wüsste ich es nicht.
Also ich meine so,
also ich
naja, es gibt
nicht,
ja Leute, die trinken nicht einfach so. Und es gibt Leute, die trinken nicht, weil sie sagen, dass sie früher mal abhängig waren.
Ich glaube, er hat eine Suchtgeschichte.
Ah ja, okay, krass.
Also ich müsste das jetzt verifizieren. Das könnt ihr alle privat für euch zu Hause.
Ja, wir haben neulich noch drüber geredet, dass, weil wir hatten über den, über das Markus Lanz Interview über Alkohol gesprochen, bei dem auch Nathalie eingeladen war. Und da war ein CSU-Politiker, der Herr Huber, glaube ich, der ja gerne so auf CSU hat, halt mit so einem Bier posiert, mit so einem riesigen Maßkrug irgendwie und seinen Buddies so um sich versammelt und so weiter. Und der hat dann in dem Interview gesagt, dass da aber alkoholfreies Bier drin ist. Und ich glaube, so ist das.
Der hatte beim Interview einen Bierkrug dabei?
Nein. Der hat halt so
bei Lanz mit so einem Maß.
Er ist der Einzige. Weil er aus Bayern das kommt. Früher darf er das. Er darf zwar nicht mehr gendern, aber er darf jetzt mit Bier zu Lanz. Also so auf so Pressebildern halt. Also er mit seinen Parteikollegen, alle im Oktoberfestzelt lächelnd mit halt diesen Maßkrügen. Also so wie halt die bayerische Politik sozusagen Volksnähe und Sympathie und Lebensfreude ausdrückt. Halt mit einem Bier. So Kulturgut.
Politik nach Maß.
Dies, das. So und er meinte dann halt, irgendwie Lanz hat ihn dann halt so ein bisschen an ihm rumgebohrt und er hat dann halt gesagt, ja, da ist ja alkoholfreies Bier drin. Und ich glaube, so ist das ganz viel, dass die Leute halt nach außen hin eben diese Nahbarkeit ausdrücken wollen. Also gerade in der Politik, in dieser, also auf diese, ne, auch in diesen Parteien natürlich, heißt halt Bier Volksnähe und das soll halt nach außen kommuniziert werden, dass es Bier ist. Es ist aber gar kein Bier, weil die halt privat natürlich wissen, dass es Gift ist. So, die Leute sollen halt glauben.
Was für eine Aussage.
Ich habe schon oft gehört, dass Politiker sagen, sie trinken nicht oder sie trinken auf offiziellen Veranstaltungen was so aussieht wie das, aber was halt alkoholfrei ist. Habe ich schon relativ oft gehört. Und das macht ja auch total Sinn, weil die arbeiten ja gerade. Warum sollten die trinken? So. Bei der Arbeit.
Ich würde gerne noch mal nach der Zugehörigkeit fragen, wie es jetzt ist. Also weil wir sind eingestiegen, da war es sozusagen so auch am Anfang vom Prozess in Bezug auf, wo gehöre ich dazu, wo ordne ich mich dazu, darf ich mich irgendwie so dazuzählen? Und du hast aber gesagt, es ist ganz viel passiert, so bei dir. Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Es ist sehr viel nicht trinkende Zeit vergangen. Das ist einmal recht profan, aber in der Zeit passiert halt was. Und zwar einmal, habe ich ja gerade gesagt, es gab einen Übergang von einer Zeit, wo ich ganz klar sagen würde, oder also ich habe da gewählt, nicht zu trinken, schwanger sein, stillen. Wo das sich ausgeschlossen hat und nach dem Abstillen könnte man theoretisch wieder trinken. Und dann habe ich mich nochmal entschieden, das nicht zu tun. Und ich muss sagen, es war total leicht einerseits, weil wieso jetzt? Und andererseits in bestimmten Situationen, also ich sag mal Familiengeburtstag und das halbe Glas Sekt oder auch nur ein Minischlückchen Sekt oder trink doch mal von hier mit, der schmeckt so gut oder sowas. Das ist dann so, wenn man sich nicht definiert als sober und ich möchte das wirklich bleiben und ich habe das entschieden, dann ist es so, ja, okay, kann man jetzt auch machen. Und ich erinnere mich jetzt an, ich habe einmal so einen Sekt bei einem einmaligen Lebensereignis von jemandem, dachte ich, okay, ich quasi, das ist nie ein Ritual und ich möchte das der Person gerade geben, weil ich bin einer von drei Menschen hier in diesem Raum, sich quasi mit mir in der Hinsicht verbunden zu fühlen. Und ich habe einen Schluck von diesem Sekt genommen. Das war sogar Prosecco. Ich weiß gar nicht, ob es einen großen alkoholmäßigen Unterschied gab. Ich hatte das Gefühl, ich trinke puren Schnaps. Alles in mir hat gesagt, nein. Das gehört in dich nicht rein und das ist einfach scheußlich. Und es ist interessant, weil in dem Moment, anstatt einfach zu sagen, ich hole mir ein Sprudelwasser und wir stoßen damit an und gebe dir das in dem Moment, habe ich lustigerweise das, glaube ich, dadurch zerstört, weil ich dann meinte so, boah, nee, ich kann nicht mehr. Und also so, ich konnte auch so der Person das nicht geben. Obwohl ich es probiert habe, also total interessant für mich. Und das war dann auch nochmal ein wichtiger Moment, wo ich kapiert habe, so, also wirklich, das gehört auch substanzmäßig einfach nicht mehr in mich rein und zu mir. Das war erst vor 2 Monaten. Abgestellt habe ich vor 4 Monaten. Also das sind die Situationen. Und dann habe ich gemerkt, also dieses, also was ich gerade sagen will, ist eine Entscheidung nicht, also das ist jetzt erst passiert, weil ich bin da reingerutscht in das Nicht-Trinken. Also vor der Schwangerschaft war das eine gesundheitliche Sache. Ich habe eine Darmsanierung gemacht wegen meiner Autoimmunerkrankung. Dann wurde ich schwanger und es war halt ganz viel auch eine vernunftmäßige Sache, nicht zu trinken. Gleichzeitig diese Realisierung mit, was ist damals eigentlich passiert. Aber es war nicht so manifestiert in der Form, ich will nie wieder trinken. Und das passiert halt jetzt gerade, unter anderem durch solche Situationen, dass ich mich frage, so, soll ich jetzt, will ich jetzt, sollte ich, was passiert hier gerade sozial, wenn ich das nicht tue? Und ich sage jetzt nicht auf irgendeiner Party, wo mich irgendjemand anhaut, so, hey, komm doch, lass doch. Das ist viel einfacher für mich, da Nein zu sagen, als in so einer Situation mit ganz engen Menschen, wo ein Anstoßen unglaublich verwoben ist mit, ja, einer menschlichen Verbundenheit, einer sozialen Verbundenheit und einem, wir feiern gerade einen Moment und wo uns offensichtlich in unserer Kultur fehlt, was man sonst tun kann. Also, okay, umarmen, küssen, reden, sich anlachen, okay, das sind auch alles Dinge. Aber Objekte helfen uns oder Dinge, also anfassbare Dinge helfen uns, über eine Schwelle zu treten, glaube ich auch. Das ist ganz klar, also ein Ehering, eine bestimmte Art von Kleidung zu tragen, und so weiter, das hilft uns, neue Zustände anzunehmen, alte abzulegen und so weiter. Das sind Momente. Und dann gibt es noch etwas, nämlich, dass ich seit sehr langer Zeit, erst durch Corona und dann durch Babychaos, sehr, sehr lange nicht mehr wirklich aus war und auf einer Party war und ich darauf total Lust habe, auf eine Art Berauschung, zu der ich weiß, dass ich kein Alkohol brauche, weil ich auch schon vorher öfter nüchtern auf wilden Partys war. Und ich gleichzeitig merke, wenn ich Filme sehe oder Serien, wo sowas stattfindet oder mir das erzählt wird, dann sind wir erstmal an die Bar und haben zusammen, weiß ich nicht, einen Schnaps getrunken oder so, dass ich da so ein kein Craving nach einer Substanz habe, sondern nach der Situation auch wieder von der Verbundenheit von man steht zusammen an der Bar und teilt sich das gleiche berauschende Getränk. Es ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen, weil es, glaube ich, sehr vielschichtig ist, was da tatsächlich passiert, innerlich. Aber da habe ich gemerkt, das ist wie so eine, es ist vergleichbar mit so einer seelischen Wunde, wenn man merkt so, oh, ich komme da gerade an etwas, ich habe von das geträumt zum Beispiel, was irgendein altes Thema hochgeholt hat, wie zum Beispiel eine zerbrochene Freundschaft, wo man noch nicht ganz mit abgeschlossen hat, oder bei manchen Leuten sind es Ex-Freunde. Und so von wegen, oh, ich will da vielleicht gar nicht so nahe kommen, weil oh, da ich merke da was, da passiert was.
Da zieht was.
Genau, da zieht was. Und so
Ja.
ein bisschen war das, ist das so dieses sich berauschte, verbunden fühlen mit dem Trinken, dieses an der Bar stehen irgendwie, sich ein Getränk, noch ein Getränk holen, das ist mein individuelles. Wie nennt man das? Trigger? Nee. Craving-Dingsbums?
Ja, dass die, ja,
Ja, ich
die
glaube, so
Sehnsucht halt.
individuell.
Nee, so
Ja.
individuell ist das nicht. Also, glaube ich auch. Ich glaube, das teilen sehr viele Leute. Ich habe das jetzt auch gerade gefühlt.
Ich habe das auch gerade gefühlt.
Ja.
Also,
Das ist halt magisches Denken. Das ist halt ein
und ich.
Ritual, was aufgeladen ist mit vielen Gefühlen. So, es ist total klar, dass das was macht.
Und es ist in dieser Situation ja auch immer nur dieser eine Ausschnitt, den man dann fühlt. Und alles, was davor ist, alles, was daneben ist, und all die Male, in denen man da war und die Verbundenheit trotzdem nicht gefühlt hat, die vergisst man in dem Moment, sondern es gibt diese eine Situation und das fühlt sich an wie etwas, was man vielleicht verloren hat. Aber man hat es ja nicht wirklich verloren, weil ich würde bezweifeln, dass man es jemals wirklich hatte. Und
oder wenn man es hatte, dass es was mit dem Drink zu tun hat.
Das ist das andere, ja. Und ich kenne aber dieses Gefühl, also zum Beispiel in Kneipen, ich bin sehr selten in Kneipen, aber wenn ich in Kneipen bin, dann fühlt sich das an, als wäre ich in einer Wohnung, in der ich lange gelebt habe, aber jetzt nicht mehr und da wohnen jetzt andere Leute. Aber ich kenne das alles noch. Ne? Ich weiß noch irgendwie, da vorne an der Kante habe ich mir immer den großen Zeh gestoßen. Die ganzen Bilder kommen zurück von den Zeiten irgendwie, in denen ich da selbst gelebt habe, wo irgendwie welche Menschen da waren. Und also das ist so ein, wie so ein Raum, der auch so ein bisschen voller Geister ist. Mhm. Und aber trotzdem ist da gleichzeitig dieses Gefühl, aber ich wohne hier nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Wohnung. Ich kann hier nicht einfach einen Nagel in die Wand hauen und ein Bild reinhängen. So, das gehört jetzt anderen Leuten. Und ich finde es auch manchmal immer ein bisschen spooky, wenn das so passiert. Ich habe das jetzt nicht immer, aber es gibt so eine bestimmte Art von Kneipen, in denen ich früher sehr viel war. Habe ich übrigens auch bei, wenn man mal so in so größeren WGs ist, die so ein bisschen abgeranzt sind, da ist auch so eine Mischung aus so irgendwie Alkohol und Dreck und Zigaretten so. Auch wenn es nicht dreckig ist, aber da hängt sowas in der Luft. So.
Jugend.
Wäsche, die zu lange auf dem Wäscheständer hingen. Und also so, da mischt sich alles Mögliche. Und dann da kriege ich dieses Gefühl von, ach ja, damals. Und es ist aber auch das Gefühl, ich kann hier noch zu Besuch kommen, aber es ist nicht mehr meins. So, es ist nicht mehr mein Leben.
Ja, es ist auch interessant. Und es ist fast wie so eine Erinnerung an, das bedeutet was. Mhm. Also nur weil es nicht leicht ist, heißt es nicht, dass das jetzt schlimm ist. Sondern es ist eigentlich auch ein Beweis dafür, dass es einen Grund hat, mich damit auseinanderzusetzen, dass es mir nicht egal ist. Was für mich in dem ganzen Kontext auch, also im Sinne von sober sein, nicht, was ist die Entscheidung und so weiter, ist, dass ich merke, es würde keinen großen Unterschied machen, rein körperlich, wenn ich mal ein Glas Sekt trinken würde. Also ich bin da nicht auf irgendeinem Zug wieder, dass ich sage, morgen, ich muss jetzt eigentlich wieder. So wie es bei mir zum Beispiel mit Zucker der Fall ist. Aber es macht halt einen riesigen Unterschied für meine Entscheidung. Und das ist für mich, also wird mir immer klarer. So ein Nein ist vorerst für immer, nein, ein Nein ist für immer ein Nein. Und dieses vorerst habe ich gerade gesagt, weil ich mich generell im Leben schwer damit tue, Sachen, also zu sagen, irgendwas ist für immer. Aber ja, das ist für mich jetzt für immer. Ich glaube, das sage ich jetzt gerade zum ersten Mal.
Und wir sind dabei.
Es gibt gute Gründe dafür. Und dieses Craving, also einmal das Craving, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist auch nicht so wichtig. So, mein Gott. Und das Zweite sind die Situationen, das muss ich aushalten und das müssen die Leute, die mich mögen und lieben, auch aushalten. Und das halten wir gemeinsam aus, dass wir viele, viele weitere Möglichkeiten haben, uns verbunden zu fühlen. Wir müssen die entweder ganz neu finden oder schauen, was eh schon da ist. Aber dass man mit mir halt nicht mit einem Sekt anstoßen kann. Und also das klingt, also Gott, dieser Satz klingt so unglaublich profan, aber wie gesagt, in diesem Moment, den ich gerade beschrieben habe, war das unglaublich schwer. Ich habe mein Nein gebrochen. Mein eigentliches, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht nie wieder und so weiter, aber es war eigentlich schon klar und ich habe es einfach getan, weil ich so sehr was für die andere Person tun wollte in dem Moment. Das ist doch irre.
Irgendwie schon, ja. Ja, irgendwie ist es irre.
Ich glaube, also das, ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute genau in diesen Situationen wiederfinden, wo es klar ist, es ist eigentlich rein körperlich egal. Und man eine Art von Mensch ist, die gerne gibt. Und das aber einfach total bewusst sein muss. Also wie geht es euch denn in solchen Situationen? Also habt ihr das, also könnt ihr das nachvollziehen, meine Situation?
Total. Das Ding ist halt, also ich glaube, wenn man erstmal das mit sich selber wirklich klar hat, also das, was du jetzt eben beschreibst, dieser Denkprozess und der Abwägungsprozess und das Nein und wie sich das entwickelt und so, und wenn das dann erstmal da ist und dass man selber den Frieden damit gemacht hat, dann ist so eine Situation, also wenn das jetzt nochmal passiert, ich prophezeie, das wird nicht kein Gewicht mehr haben. Kein Gewicht. Du drehst dich dann halt einfach, gießt irgendwas anderes in dieses Glas ein und machst es, ohne da groß drüber nachzudenken und auch so, dass die anderen Leute nicht darüber nachdenken. Das hat dann kein, das ist dann nicht mehr charged. Wenn man das innerlich mit abgeklärt hat, dann fühlen die anderen das auch nicht mehr. Das ist dann einfach nicht mehr, das ist nicht mehr wichtig. Also ich habe das nicht mehr.
Ich glaube, also für mich wäre jetzt ein Unterschied, insofern, wenn du sagst, so, das hat quasi keine körperlichen Konsequenzen. Also ich weiß halt, dass das für mich Konsequenzen hätte auch. Also das festigt natürlich ein Stück weit schon das Nein, dass man das, wenn man das Gefühl hat, die Stakes, also das, was man da, also das Risiko ist sehr hoch. Und ich erinnere mich an eine Situation, da war ich ein paar Wochen oder Monate, es war eine Trinkpause, ne? Also ich hatte mich nicht wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt, aber es war eine längere Trinkpause. Und die habe ich gebrochen irgendwann nachts um 2. Eigentlich wollte ich schon gehen, habe noch einen alten Freund getroffen, wir haben noch getanzt und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, ich mache mir ein Bier auf. Und dieses, ach komm, jetzt mache ich mir ein Bier auf, das war wieder der Anfang von dem Kreislauf. Und ich habe ein paar von solchen Situationen einfach mit der Zeit gesammelt, die ja auch, also immer, es ist ja auch immer schwieriger geworden, dann wieder irgendwie zurück zu so einer Abstinenz oder irgendwie zurückzukommen. Und ich würde diesen Prozess will ich einfach nie wieder machen. Kein Anstoßen auf der Welt wäre mir das wert, diesen Prozess wieder machen zu müssen. Und weil wer weiß, wie lange der dauert. Wer weiß, wie lange das dauert, bis ich wieder an dem Punkt bin, an dem ich sagen kann, okay, ich vertraue mir, dass mein Nein bleibt. Und dieses Nein ist mir halt heilig. Und das, was natürlich, wie gesagt, auch daran liegt, dass es für mich härtere Konsequenzen hätte, wahrscheinlich. Weil ich weiß, dass es dann wieder losgehen würde. Und insofern wäre auch sozusagen ist mein größter Liebesbeweis an alle Menschen, die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin, ist bei diesem Nein zu bleiben. Und deren Liebesbeweis muss dann sein, dass sie dieses Nein genauso feiern wie ich. Also, dass sie genauso dankbar sind für mein Nein, wie ich für mein Nein dankbar bin. So, weil ohne dieses Nein wäre nix. Ohne die Nüchternheit wäre nix. So.
Es ist spannend, was gerade beim Sprechen, beim Zuhören bei mir passiert, weil ich mich, Gott, Scham ist mein Thema, weil ich merke, dass ich antizipiere, dass jemand sagen könnte so, boah, Alte, krieg doch mal klar, wo du stehst. So, du erzählst hier gerade, du hast einen Schluck Sekt genommen vor 2 Monaten. Bist du wirklich klar? Und ich glaube, dass gleichzeitig antworte ich mir selber im Kopf, ja, natürlich ist eine Frage, aber das ist das, was mein Prozess mit dem Alkohol tatsächlich definiert, dass ich nicht der Substanz an sich, dass ich sage, ich liebe das oder ich mag das Trinken an sich, sondern all die ganze Welt drum. Das ist etwas, was für mich nicht gesund ist und wie ich dann werde, nicht, dass die Substanz mich im Griff hat, sondern dann, ach Gott, dann, wenn ich trinke. Also es bedeutet, es ist eigentlich, also es, wie gesagt, ich körperlich ist es fast konsequenzlos für mich, wenn ich was trinke, aber das klare Nein ist extrem wichtig für mich, um zu sagen, ja, wo ist denn dann die Grenze, dass ich nie wieder in diese Situation komme, wo ich sage, zum Schämen, wo, dass nichts davon geht. Und auch nicht das Wenige, also wie gesagt, das kontrollierte Trinken, das Til Schweiger versucht zu machen, auch für mich keine Option ist. Boah, das ist total schwammig gerade, ne?
Nein, aber das ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das geht auch gar nicht. Ich finde nicht, dass es darum geht, irgendwie, wie hart die Konsequenzen im Einzelfall sind oder wie viel man getrunken hat oder so. Es geht um die Qualität dieses Prozesses und wie man mit dieser Fragestellung umgeht. Es geht nicht darum, also ich habe auch. Ich habe keine, also körperliche Konsequenzen gehabt, außer halt Kater. Mein Problem war auch, also eigentlich ausschließlich seelisch. Ich habe keinen Leberschaden gehabt. Also das war bei mir ausschließlich ein mentaler und seelischer Prozess. Und ich finde, dass es absolut reicht. Und im Gegensatz zu Til Schweiger trinkst du verschwindend geringe Mengen oder hast früher verschwindend geringe Mengen getrunken, hast aber einen deutlich reflektierteren Prozess durchlaufen mit dieser bewusstseinsverändernden Substanz. Und ich finde auch immer, wenn man so dieses Moralische oder dieses Richtende, was man ja in die eine Richtung hat, wenn man einem anderen Menschen sagt, du bist Alkoholiker und deswegen bist du anders, wenn man das umdreht und jetzt aus der nüchternen Perspektive sagt, du bist aber nicht Alkoholiker, weil du noch nicht genug gelitten hast, das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja genau so bescheuert. Also das ist ja genau die gleiche Denkweise. So, du moralisierst irgendwen, weil du findest, dass der nicht deinen eigenen irgendwie gesetzten Regeln nach irgendwelche Substanzen konsumiert, was ja andere Leute erstmal sowieso eigentlich gar nicht wirklich was angeht. Und das nivelliert halt auch wieder diese Wahrheit, dass es halt ein Spektrum ist und keine binäre Sache.
Ich glaube auch, dass wir Sucht ziemlich, also wir haben Sucht viel zu sehr verdinglicht. Und das ist ja nachvollziehbar, weil keiner will das haben und das kann uns Angst machen. Und ich glaube nicht, dass wir Angst davor haben oder gesellschaftlich auch Angst davor haben, weil uns Sucht so fern ist, sondern weil es uns so nah ist. So, und weil das eine Dynamik in uns ist, die sich unter Umständen so anfühlen kann, als hätte man, als würde man keine Kontrolle mehr über sich selber haben. Oder dass man Dinge tut innerhalb dieser Dynamik. Das ist eine Bewegung. Sucht ist kein Ding, was klare Grenzen hat mit hier fängt's an, da hört's auf, sondern es ist eine Bewegung. Und ich glaube, dass wenn wir so darüber nachdenken, dann ist auch klar, dass jeder Mensch auch einen eigenen Prozess hat, sich mit dieser Bewegung auch in Interaktion zu gehen, die kennenzulernen, zu wissen, wohin führt die mich? Wohin bringt mich diese Bewegung, die Sucht ist? Und ich glaube, in deinem Fall, wenn du sagst, das ist eine Bewegung, eine Dynamik, die entsteht, wenn ich trinke, die bringt mich an einen Ort, der tut mir nicht gut. Und deswegen reflektiere ich das, probiere aus, was geht, was nicht geht und komme irgendwann zu einer Entscheidung, wie ich mit dieser Dynamik umgehen will. Dann ist das ein Prozess des Nüchternwerdens. Und weil ich meinte sozusagen, dass mein Nein vielleicht insofern leichter abzusichern war, weil ich sozusagen weiß, wie hoch das Risiko für mich ist, dann meine ich damit auch nichts Körperliches, sondern dann heißt es, dass ich weiß, wie stark diese Dynamik ist und wie schwierig das ist, wenn ich erstmal wieder in dieser Bewegung drin bin, da irgendwie wieder rauszukommen. Und ich glaube deswegen, ja, sehe ich da jetzt auch keinen großen Unterschied. Aber es ist natürlich dadurch, dass wir Sucht so verdinglicht haben als etwas, das können wir medikamentieren, das können wir behandeln, das können wir in die Kliniken am Rand der Stadt abschieben, das können wir othern, da können wir sagen, das sind die Alkoholiker, die haben das, wir haben das nicht und so. Es ist ein Ding. Ist ja auch klar, dass es dafür abgesteckte Regeln und Grenzen braucht. Und eine dieser Regeln und Grenzen, auf die wir uns auch irgendwie nachvollziehbarerweise vielleicht geeinigt haben, ist, okay, zur Nüchternheit gehört halt nicht zu trinken. würde ich auch weiterhin irgendwie so sehen, ne? So. Ja. Aber die Frage ist halt sozusagen, wie geht dieser Prozess dahin? Und auch dafür gibt es abgesteckte Regeln und Grenzen. Die heißen dann in Deutschland Entgiftung und Entwöhnungstherapie und keine Ahnung was. Und gleichzeitig blendet das aber eben aus, dass ganz viele Menschen ihren eigenen Weg finden, mit dieser Bewegung umzugehen. Und das ist ja bei uns genauso. Und ich glaube, dass es uns allen ganz gut tun würde, da irgendwie ein Spektrum auch anzuerkennen, wie Menschen unterschiedlich damit umgehen. So, und ihnen da jetzt weder ein Label zuzusprechen gegen ihren Willen, noch ein Label abzusprechen gegen ihren Willen. So. Sondern wir sind alle mit dieser Dynamik irgendwie befasst. Und die Frage ist halt, wie wir damit umgehen.
Vielen Dank für dieses Live-Coaching.
Na, wenn das hier ein Coaching wäre, dann hätte ich weniger selber erzählt, sondern mehr gefragt.
Ja. Ja, es ist ein Prozess. Das Nüchternwerden ist ein Prozess. Ich habe neulich wieder gehört, das finde ich immer wieder gut, Nüchternheit ist wie eine Zwiebel. Man trägt halt diese Schichten ab, Schichten und Schichten. Es kommt immer eine neue Schicht dahinter zum Vorschein. Und ich finde das mittlerweile gut. Ich finde das gut, diese Welle zu surfen und dass es irgendwie auch kein Ende haben muss unbedingt. Ich habe ja auch diese Liebessucht-Thematik gerade und da habe ich gerade letztes Jahr auch erst wieder eine Kapitulation erlebt und jetzt habe ich auch wieder so eine Phase, da träume ich super viel davon und so. Und ich merke, das ist halt auch noch nicht abgeschlossen. Und da bin ich auch noch so am Hin und Her wabern. So. Aber das ist okay, weil so ist es halt im Leben.
Ja, Lulu, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne wieder.
Ja, wir sehen uns in 2 Jahren wieder.
Ja.
Bis dann. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag.
Bye.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.